Herausforderung Islam. Heute der zweite Teil. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, den habe nicht ich gestaltet, mehrheitlich zumindest nicht, sondern Kurt Beutler, ein Islamkenner, ein Christ, der lange Zeit in Ägypten und auch im Libanon gelebt hat, der Arabisch spricht, der den Koran auf Arabisch auch lesen kann und uns berichtet hat darüber, was es bedeutet, als Christ ein Freund von Muslim zu werden und uns erklärt hat, was dabei wichtig ist zu beachten. Und ich finde es eigentlich spannend zu beobachten, wie uns dieses Thema Islam herausfordert, gesellschaftlich, politisch, aber natürlich auch persönlich. Und ich habe gedacht, ich bringe euch mal am Anfang ein paar Zahlen mit. Das Bundesamt für Statistik macht immer wieder Umfragen. Da gibt es zwei Bilder vom Bundesamt für Statistik. Da heißt Entwicklung der Religionslandschaft. Super formuliert. Ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren und ein Vergleich über die letzten 40 Jahre, 1970 bis 2010. Und da merkt man, dass der Anteil islamischer Glaubensgemeinschaften, dass der relativ stark gewachsen ist. Und dazu schreiben sie, der Anteil der römisch-katholischen und der evangelisch-reformierten Landeskirche haben seit 2000 und 2011 bis 2013 leicht abgenommen. Dazu noch ein zweites Bild. Das ist noch so eine Kuchengrafik. Da geht es nur um 2011 bis 2013. Nochmal ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren. Da sieht man so den Kuchen aufgeteilt. Grün sind die muslimischen und aus dem Islam hervorgegangenen Gemeinschaften 5%. Die Evangelikalen sind da oben 0,6%. Das ist ein Stück aus diesem Kuchen. Das ist die römisch-katholische Kirche, evangelisch reformiert, keine Zugehörigkeit. Und das Bundesamt für Statistik sagt, im Jahr 2011 bis 2013 und im Vergleich mit 2000 haben die evangelisch reformierten und die katholischen leicht abgenommen. Die Katholiken um 4,1 Prozentpunkte und die evangelischen, die nehmen immer mehr ab als die katholischen um 7 Prozentpunkte. Das ist auch in Deutschland so. Es treten immer mehr Evangelische aus als Katholische, Klammer zu. Und im Gegensatz dazu ist bei den islamischen Glaubensgemeinschaften ein Wachstum von 1,4% zu sehen. Der Anteil der jüdischen Glaubensgemeinschaft ist fast identisch und derjenige der Konfessionslosen, also dieser Teil, der nimmt um 10% zu. Also das Christentum wird in der Schweiz kleiner. Die Konfessionslosen wachsen am meisten, aber es gibt auch einen wachsenden Anteil an Muslimen. Und deswegen ist die Frage mit der Herausforderung Islam für uns ja immer wieder auch so relevant. Deswegen setzen wir uns auch gesellschaftlich und politisch damit auseinander. Und die Frage ist, wie antworten wir darauf? Eine andere Grafik, die wir jetzt einblenden können, ist von dem christlichen Hilfswerk Open Doors erstellt, dieses sogenannte Weltverfolgungsindex, den sie einmal im Jahr herausbringen, inzwischen auch regelmäßig in den Medien Beachtung findet. Sie listen die 50 Länder auf, wo am meisten Christenverfolgung stattfindet. Christenverfolgung herrscht dort, wo Einzelne oder ganze Gruppen von Christen während ihres Glaubens eingesperrt, verletzt, gefoltert oder getötet werden. Oder auch dann, wenn sie Arbeit oder Lebensgrundlage verlieren. Oder wenn sie aufgrund ihres Glaubens keine oder nur eine schlechte Schulbildung bekommen. Oder wenn Christen aus angestammten Wohngebieten vertrieben werden. Das ist ein recht breiter Begriff. Trotzdem sind das alles Dinge, die wir uns eigentlich nicht vorstellen können. Dass wir, nur weil jemand Muslim ist, ihm sagen, du darfst nicht in die Primarschule oder sonst irgendwas. Da geht es eben um Menschenrechte. Und in diesem Weltverfolgungsindex, Sie sprechen von 100 Millionen verfolgten Christen auf der Welt. Im Detail erklären Sie dann, dass es eigentlich Schätzungen sind zwischen 80 und 120 Millionen. Man entscheidet sich dann einfach für die Zahl 100 Millionen, weil die am einfachsten zu kommunizieren ist. 100 Millionen. Und unter diesen 50 Ländern sind unter den ersten 10 Ländern 8 sind muslimisch Und in 18 der 20 am höchsten eingestuften Länder gilt islamischer Extremismus als eine Haupttriebkraft der Verfolgung. Und der Trend beschränkt sich nicht auf den Nahen Osten, da nur 6 der 20 Weltverfolgungsindexländer, da ersten 20 Länder, Indonesien ist zum Beispiel auf Rang 20, im Nahen Osten liegt. Aber auch wenn wir das hören, können wir Angst bekommen. Und wir können uns ja fragen, ist unser christlicher Glaube in Gefahr? Kannst du eins weiterschalten? Ist unser christlicher Glaube in Gefahr? Ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns durchaus stellen können. Und deswegen heute Morgen auch die Frage, glauben Christen und Muslime an den gleichen Gott? An denselben Gott, nicht den gleichen, denselben Gott. Ist dieser Gott identisch? Derselbe bezieht sich auf einen und der gleiche wären zwei, die man miteinander vergleichen würde. Oder die Ähnlichkeiten haben zwei gleiche Hosen, aber dieselbe Hose kann nur eine Person anhaben. Habe ich auch noch nachlesen müssen. Aber die Frage, ist unser christlicher Glaube in Gefahr? Ist der Islam eine Bedrohung für uns? Peter Scholl-Latour, der Islamkenner, der 2014 verstorben ist, hat mal gesagt, ich fürchte nicht die Stärke des Islams, sondern die Schwäche des Abendlandes. Und das ist ein eindrücklicher Satz. Denn wenn ich diese Frage stelle, glauben Christen und Muslime an denselben Gott? Dann glaube ich, ist das ja eine Frage, die ich unterschiedlichen Menschen stellen kann. Wenn ich die einem Muslim stelle, dann werden die wenigsten Muslime sagen, ja klar glauben wir an denselben Gott. Aber diese Frage stellen wir deswegen, weil christliche Kirchen und auch ökumenische Bewegungen oder interreligiöse Bewegungen immer wieder den Eindruck erwecken, wir glauben an denselben Gott. Hans Küng zum Beispiel im Rahmen seines großen Projektes Weltethos spricht von den drei abrahamitischen Religionen. Schon während meines Studiums habe ich mich dann immer gefragt, ja Abraham, der ist echt wichtig, von dem kann man viel für unseren Glauben lernen. Aber ich glaube nicht an Abraham. Ich glaube an Jesus Christus. Und man kann meinen Glauben nicht auf Abraham reduzieren. Sondern wenn man über meinen Glauben spricht, dann muss ich von Jesus sprechen. Ist unser christlicher Glaube in Gefahr? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen und ganz konkret überlegen, wie stehen wir denn zum Islam, dass wir uns informieren, dass wir uns eine Meinung bilden, dass wir gesprächsfähig werden und dass wir auch voller Überzeugung zu unseren Ansichten und auch Glaubenswahrheiten sprechen. Ich glaube, dass der Rückgang des Christentums in der Schweiz verdankt sich ja nicht der islamischen Mission, sondern verdankt sich im Wesentlichen dessen, dass wir als Christen nicht mehr als Licht und Salz dieser Erde wahrgenommen werden, sondern als Klotz am Bein, als Hindernis. Ich habe ja manchmal, ich sage das manchmal, ich habe den Eindruck, dass selbst das in unseren christlichen Kreisen heißt, in unserer Gesellschaft heißt, wenn du dir dein Leben versauen willst und strenge Regeln haben willst, ja, dann musst du nur Christ werden. Die Christen, die nehmen dir alles, was Spaß macht. Den Ruf haben wir als Christen. Und wir als ganzes Land, als Europäer, haben den Ruf, wir seien alle Christen. Und wenn Muslime in unser Land kommen, dann stellen sie fest, boah, die leben ja moralisch total verwerflich. Das ist mir zum ersten Mal begegnet, als ich auf der Reeperbahn in Hamburg im Rotlichtviertel mit einem Muslim ins Gespräch gekommen bin. Ich war nicht zum persönlichen Vergnügen auf der Reeperbahn, sondern ich habe dort meinen Zivildienst gemacht bei der Heilsarmee. Wir haben uns im Wesentlichen um Obdachlose gekümmert und wir haben am Freitagabend immer eine sogenannte Coffeebar gemacht und vorher haben wir Straßeneinsätze gemacht, Freiversammlungen heißt das im Heilsarmee-Jargon. Und die Freiversammlung haben wir an der Ecke Reeperbahn-Talstraße gemacht, direkt am U-Bahn-Haltestelle. Ich sage euch, das sind tausende Touristen an uns vorbeigezogen. Und das ist für uns Tourismus. Wenn man nach Hamburg geht, muss man über die Reeperbahn flanieren. Und Männer müssen vielleicht auch in die Straße, die zugemauert ist. Hä? Da dürfen die Frauen ja nicht rein. Aber Männer laufen dann durch. Das ist das Bild, was wir vermitteln von Sexualmoral. Und wir sind auch als Christen oder als Land überhaupt nicht in der Lage, kritisch darüber nachzudenken, ob unsere Liberalisierung von Sexualmoral, ob uns das wirklich so viel gebracht hat. Ob das wirklich ein Segen ist für unsere Ehen, für unsere Kinder, für unseren Staat. Dass die Scheidungszahlen wachsen, dass Familien zerbrechen, dass wir Beliebigkeit leben, dass wir da eine Enthemmung haben, dass Kinder auf dem Smartphone Pornos gucken können. Das empört uns. Aber wir sind gesellschaftlich der Meinung, dass Erwachsene das zu Hause am Computer natürlich machen dürfen. Das ist nicht meine Meinung. Aber wir sind so liberal. Wir sind gar nicht in der Lage, auch über unsere kritisch über unsere eigene Kultur zu reflektieren. Und ich glaube, wenn wir diese Frage stellen, dann geht es mir natürlich nicht um Politik, sondern es geht mir um unser Leben, um unseren Glauben. Es geht mir darum, dass wir sprachfähig werden. Und deswegen möchte ich gern den Islam und auch unser Leben einer Echtheitsprüfung unterziehen. Es geht ja nicht nur um die intellektuelle Frage, wer hat Recht? Wo ist jetzt der Geldschein? Ich habe irgendwo 20 Franken gehabt. Irgendjemand, habe ich es selber verlauert. Hat jemand gerade einen Geldschein da? Danke. Geh mal Pizza essen, Deborah. wir wissen alle, dass es Falschgeld gibt. Und wenn wir mit Falschgeld in einen Laden gehen und der Ladenbesitzer stellt fest, dass das Geld falsch ist, was passiert dann? Wir kommen nicht unbedingt ins Gefängnis, solange wir das Ding nicht selber hergestellt haben und ganz bewusst Falschgeld verbreiten. Aber das Geld ist weg. Also wenn ich mit einem falschen 50er bezahle, dann bin ich um 50 Franken ärmer, wenn sie es feststellen. Und wenn ich es bewusst mache, drohen mir bis zu 3 Jahre Gefängnis in der Schweiz. Und es gibt Echtheitsmerkmale von so einem Schein. 18 Stück habe ich mir ausgedruckt auf Münzen und Noten. Ein Sicherheitsfaden, ein Durchsichtsregister. Und ich glaube, es geht ja bei der Frage, glauben wir an denselben Gott, nicht nur um die Frage, wer hat Recht, sondern auch, was ist echt. Ja, wenn du ein Medikament im Internet bestellst, davor wird dir gewarnt, weil du nicht weißt, ist da wirklich das drin, was auch draufsteht. Auf der anderen Seite bereichert sich die Pharmaindustrie, klar. Aber wenn du es aus einer sicheren Quelle kaufst, dann kannst du auch sicher sein, dass es das richtige Medikament ist und dass es nicht dein Leben gefährdet. Was ist echt? Ist es gesund, so zu leben? Dient es unserem Leben? Bei der Gottesfrage geht es ja nicht nur darum, stimme ich dem zu oder nicht, sondern was macht es aus meinem Leben? Letztes Beispiel, wir haben in den Ferien angefangen, in Anführungszeichen, Pilze zu suchen. Wir fanden es faszinierend, um unser Ferienhaus rum standen lauter Pilze, dann sind wir in die Pilzkontrolle gegangen. Und ich wurde dann so ganz sachte daran erinnert, dass Pilzkontrolle wichtig ist, als ich während unserer Ferien gelesen habe, dass in Deutschland ein Mann gestorben ist im Alter von 50 Jahren, weil er einen grünen Knollenblätterpilz aus Versehen gegessen hat. Und wir hatten dann sogar noch so einen Pilz, ich habe mir da nicht viel dabei gedacht, einen Perlpilz, den kann man essen, den kann man auch erkennen. Aber der letzte Pilzkontrolleur, da hat dann so an beiläufig die Bemerkung gemacht, ja, dass der zu der Familie der Knollenblätterpilze gehört und dass man den eben leicht mit dem Knollenblätterpilz verwechselt. Und ich habe dann nicht nur einmal im Internet gesurft und nochmal nachgeschaut, aber ich vertraue dem Pilzkontrolleur jetzt und glaube auch, dass das wirklich ein Perlpilz war und bin auch davon überzeugt. Aber ihr wisst, dass man den richtigen Pilz isst, kann lebensentscheidend sein. Und die Frage, glauben wir an den echten, wahren Gott, ist auch wesentlich und wichtig. Und deswegen möchte ich gern den Islam einer Echtheitsprüfung unterziehen. Und ich möchte dazu vorher noch 1. Petrus 3, Vers 15 bis 17 uns lesen, denn dort kommt ein Stück weit zum Ausdruck, nicht alle gleichzeitig, kommt ein Stück weit zum Ausdruck, warum das auch wichtig ist, Petrus schreibt dort, ehrt vielmehr Christus, dem Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Und es ist unsere Aufgabe als Christen, den Glauben auch zu verteidigen. Das hat auch Paulus gemacht. Das hat auch Elia gemacht beim Gottesurteil auf dem Karmel. Es ist auch unsere Aufgabe, Menschen zu erklären, das, was wir glauben, ist keine Nonsens. Und auch versuchen zu verstehen, was andere glauben, damit wir ihnen besser erklären können, was wir glauben. Und Petrus setzt es da noch fort. Und das finde ich, ist auch wichtig, dass wir das mal hören. Dass Petrus dann schreibt, nächster Vers, aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Noch der nächste Vers. Und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er Böses tut. Petrus sagt, unser Leben spricht auch. Das ist das, wovon ich gerade eben gesprochen habe, wenn Muslime meinen, alle in Europa seien Christen. Unser Leben spricht auch. Auch unser Leben als diejenigen, die wir vielleicht sagen, nee, in Europa sind nicht alle Christen, sondern nur die, die an Jesus glauben. Auch da stellt sich die Frage, welche Sprache spricht unser Leben, unser Verhalten, unseren Umgang mit Muslime, aber auch unser Umgang mit unserer Frau und mit unseren Kindern, unser Umgang mit den Nachbarn und mit den Arbeitskollegen, unser Umgang mit Geld, Besitz, Zeit, welche Sprache spricht es? Okay, kommen wir zu diesen inhaltlichen Punkten. Und es gibt tatsächlich eine Reihe von Übereinstimmungen zwischen Islam und Christentum, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so klar sind. Und wenn man auch den Koran noch nie gelesen hat, ist das vielleicht überraschend. Aber es ist tatsächlich so, dass man sagen muss, es gibt formale Gemeinsamkeiten. Der eine ewige und unendliche Gott regiert. Das ist ein Bekenntnis, was jeder Muslim unterschreibt. Und auch wir als Christen unterschreiben würden. Der eine ewige, unendliche Gott regiert. Es gibt nur einen Gott. Er ist ewig, hat kein Ende, allmächtig. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass der Islam ganz klar sagt, Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde und von uns Menschen. Er ist der Schöpfer. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass wir gemeinsam glauben, dass Gott seinen Willen in einem Buch offenbart hat. Koran und Bibel. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass Menschen sollen den einen allmächtigen Gott anbeten. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, Sünde und Vergebung sind wesentliche Kennzeichen der Gottesbeziehung. Sowohl im Islam als auch im Christentum. Gehen wir weiter. Eine weitere Gemeinsamkeit von Islam und Christentum ist, nur der an Gott Gläubige empfängt Vergebung. Vergebung ist weder im Islam noch im Christentum etwas, was man bei der Mikro an der Kasse kaufen kann. Sondern Vergebung hat Konsequenzen. Nur der an Gott Gläubige empfängt Vergebung. Die Gebote zeigen, was Sünde und was gut ist. Achtens, die ersten Menschen haben schon im Paradies gesündigt und wurden danach von Gott aus dem Paradies vertrieben. Neuntens, Satan ist der Gegenspieler der Menschen. Und zehntens, jeder Mensch wird entsprechend seinem irdischen Leben zum Zeitpunkt des Gerichts von Gott beurteilt. Entweder erhält ewiges Heil oder ewige Strafe. In all diesen Punkten gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen Christen und Muslimen. So wie sie jetzt dastehen, könnte das auch ein Muslim unterschreiben. Und es geht ja noch weiter. Im Koran kommen viele biblische Propheten vor. Im Koran kommt die Geburt Jesu vor. Sie ist dann da ein bisschen anders. Da wird Jesus unter einer Palme geboren. Aber es gibt viele Gemeinsamkeiten. Im Koran wird Jesus ungefähr 11-mal der Messias genannt. Im Koran ist Jesus ein Prophet. Jesus Isa spielt eine wichtige Rolle im Islam. Jesus tut auch im Koran Wunder. Und es gibt viele Übereinstimmungen. Aber ähnlich wie bei dem 20-Franken-Schein oder bei dem Geld dürfen wir uns bewusst machen, eine formale Übereinstimmung ist noch keine inhaltliche Übereinstimmung. Nur weil einige Merkmale stimmen, heißt das noch nicht, dass alles stimmt. Nur weil es ähnlich aussieht, ist es nicht identisch. Gott, und das möchte ich gerne ein bisschen genauer mit uns anschauen. Und die erste, nächste Folie, gehen wir mal zur Frage mit Gott. Gott ist eben im Islam der Schöpfer der Welt und er ist der Schöpfer jedes einzelnen Menschen. Aber Gott ist im Islam völlig getrennt von dieser Welt. Er ist nicht in Verbindung mit dieser Welt. Schöpfung und Mensch sind von Allah getrennt. Der Mensch ist nicht Gottes Ebenbild. Es gibt keine Verbindung zwischen Mensch und Gott. Gott ist allmächtig und der Mensch sein Geschöpf. Und fragt man nach den Eigenschaften Gottes im Koran und im Islam, dann kommt man auf die 99 schönsten Namen. Der 100. Name ist nach islamischer Auffassung unaussprechbar. Und weil diese Liste der 99 Namen Gottes im Islam sich zu widersprechen auch scheinen, sagt schon ein Theologe, das ist ein islamischer Theologe, Allah ist alles und nichts. Er könne von keinem menschlichen Verstand erfasst werden. Er sei größer als alle unsere Vernunft. Er beherrsche und regiere alles. Er sei der absolute Kontrolleur des Alls. Und so ist es. Für einen Muslim ist Allah größer, schöner, stärker, weiser und klüger als alle menschlichen Vorstellungen. Er ist der ganz andere, unfassbare und jenseitige. Er ist der ferne, große, unbekannte Gott. Jeder Gedanke über ihn ist mangelhaft. Allah kann man nicht ergründen, Allah kann man nur anbeten. Allah herrscht unumschränkt, uneingeschränkt, wie er will. Und daher ist es auch konsequent, dass Islam heißt ja Hingabe an Gott. Und das arabische Wort Muslim bedeutet derjenige, der sich Gott unterwirft. Deswegen ist Gebet für einen Muslim nicht Ausdruck einer Beziehung, sondern die Bekundung der Unterwerfung unter den Willen Gottes. Im Blick auf die Ewigkeit ist es so, dass der Allerhöchste im Islam ganz genau rechnet. Er vergleicht gute und böse Taten und präsentiert am Ende der Tag der Religion, also beim jüngsten Gericht, eine fehlerlose Rechnung. Kein Muslim weiß, was ihn am Ende seiner Zeit erwartet. Kein Muslim kann garantieren, dass Allah ihn ins Paradies holen wird. Selbst Mohammed hat gesagt, dass er nicht weiß, ob er eines Tages bei Gott sein wird. Und es ist vielleicht, Johannes Reimer hat es gesagt, bezeichnend ist, dass in der Liste der 99 Namen Gottes, dass da auffällt, dass hier Beziehungsbegriffe wie Liebe völlig fehlen. In der Tat kennt der Koran die Vorstellung von der Liebe Gottes nicht. Allah ist zwar als allmächtig und einzigartig zu beschreiben, aber eine Möglichkeit der persönlichen Beziehung zwischen ihm und seiner Schöpfung, dem Menschen, gibt es nicht. Und im Gegensatz dazu sagt uns die Bibel, ja, Gott ist Schöpfer. Aber du bist sein Ebenbild. Er hat dich in seinem Bild geschaffen. Er hat von Anfang an eine Beziehung zum Menschen. Er will eine Beziehung. Gott ist zwar Richter, legt sich aber in der Bibel auch durch seine Verheißungen fest. Das ist ja einer der Unterschiede auch zwischen zwischen dem Koran und der Bibel, dass im Koran Gott seinen Willen offenbart. In der Bibel offenbart Gott auch sein Wesen. Wer er ist, was er für uns empfindet. In der Bibel legt sich Gott auch fest. Er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist ein Bibelvers, den unsere Kinder bei der Kinderwoche gelernt haben und den mein Sohn heute noch auswendig kann. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Den halte ich nicht an der langen Leine. Gott ist zwar Richter, aber er legt sich fest. Wer sich an seine Wort hält, hat Gewissheit über Gottes Handeln im Gericht. Und damit die Beziehung zwischen Gott und Mensch ewigen Bestand hat, wird Jesus Mensch und ist unser Weg zum Vater. Auf der Internetplattform islam.de ist zu lesen, nach der Nennung der 99 Namen, Gott ist also nicht jene langbärtige Vaterfigur, die lächelnd auf einem großen Thron sitzt. Aber wir würden da vielleicht ja auch zustimmen, dass er nicht so der bärtige, gute Gott ist, der mehr taub als intelligent, als wissend da ist. Aber wir sagen, Gott ist Vater. Gott will unser Vater werden. Wir dürfen beten, unser Vater im Himmel. Und wir merken, dass das Folgen hat. Gehen wir mal zum nächsten Punkt, zum Sündenfall. Der Koran kennt zwar einen Sündenfall. Adam und Eva sündigen im Paradies, als sie von dem verbotenen Baum essen. Allah vergibt dann, aber das hat keine weiteren Folgen für die Beziehung zwischen Allah und Mensch. Kannst du eins weiterklicken? Allah vergibt Adam seine Sünde. Und der Zustand des Menschen ändert sich durch diesen Fehltritt grundsätzlich nicht. Anders im Christentum. Für uns bedeutet der Sündenfall die grundsätzliche Abkehr von Gott. Der Tod ist nicht nur der körperliche Tod, sondern auch der geistliche Tod. Dass wir von uns aus nicht in der Lage sind, eine neue Beziehung zu Gott aufzubauen. Dass Jesus in diese Welt kommen muss, um die Macht der Sünde zu brechen. Das ist eben ein weiterer Unterschied zwischen Islam und Christentum, ist die Sünde. Denn der Koran sagt, Sünde gefällt Allah nicht, aber sie betrifft ihn nicht. Und Sünde richtet sich in erster Linie eben immer gegen den Menschen, der sie begangen hat. Wir lesen im Koran, wer Sünde beging, der hat gegen sich selbst gesündigt. Im Christentum geht es bei der Sünde zunächst mal darum, dass wir eigentlich gegen Gott sündigen. Dass wir Gott ablehnen. Dass wir nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Sünde bedeutet ein Bundesbruch zwischen Gott und Mensch. Sünde ist nicht nur eine moralische Kategorie, sondern eine geistliche Kategorie. Sünde bedeutet das Nein des Menschen zu Gott. Wenn wir es zusammenfassen, der Koran spricht über Gott. Er spricht über das Paradies, er spricht über Adam und Eva, er spricht über Sünde und er spricht über den Menschen. Aber der Koran unterscheidet sich in den Lehraussagen. Allah ist Schöpfer, aber kein Vater. Der Gott der Bibel ist Schöpfer und Vater. Er will eine Beziehung zu uns. Deshalb nimmt Gott den Sündenfall ernst. Deshalb nimmt er auch unsere Sünde ernst, denn sie trennt uns von Gott. Wir haben mit unserer Sünde ein echtes Problem. Warum? Weil wir in Gott einen Vater haben. Und weil dieser Vater sehr interessiert ist an dem, was wir tun, wie wir handeln, wie wir leben. Und wenn wir sündigen, betrifft es nicht nur uns. Wir schaden nicht nur uns und unseren Mitmenschen. Nein, jede Sünde richtet sich gegen Gott selbst. Und diese Sünde ist nicht irgendwo in der großen, weiten Welt, sondern sie ist in uns. Und dann ist die Frage, ja, wie wird denn dieses Problem der Sünde gelöst? Und im Islam und im Koran ist dieser Weg zur Lösung die guten Taten. Der Islam ist davon überzeugt, dass wir als Menschen gute Werke tun können. Wenn er die Gebote Allahs einhält, kann der Muslim Gottes Gunst gelangen. Es steht im Koran, Allah verwirft, wen er will und akzeptiert, wen er will. Er ist da völlig frei. Aber man kann versuchen, seine Gunst zu erlangen. Und deswegen kann der Muslim zählbar gute Werke tun. Ja, weil er von keinem Sündenfall betroffen ist. Weil er nicht von Gott getrennt ist. Weil seine Natur, sein innerstes Wesen keine Heilung braucht. Und deswegen versuchen gläubige Muslime ja unbedingt, die 5 Säulen des Islam einzuhalten, sich zu bekennen zum Islam, 5-mal täglich rituell zu beten. Deswegen fasten sie 30 Tage im Monat Ramadan. Deswegen geben sie Almosen. Deswegen machen sie die Pilgerfahrt nach Mekka. Ob das am Ende reicht, das kann kein Muslim wissen. Gottes Wille ist unerforschlich. Und dann merken wir, dass das im Christentum völlig anders ist. Denn Jesus Christus ist nicht der ferne Gott. Ich habe das vorhin bei der Segnung von Magdalena gesagt. Gott liebt diese Welt. Er sehnt sich nach diesen Menschen auf dieser Welt. Er sehnt sich nach uns. Und er kommt in die Welt, damit wir ihn kennenlernen. Gestern war Reformationstag. Und der Reformationstag erinnert uns daran, dass Martin Luther erkannt hat durch Bibelstudium, Gott ist ein entgegenkommender Gott. Gott ist kein selbstgerechter Gott, der darauf wartet, uns am Ende zu verurteilen, sondern Gott kommt uns entgegen. Er streckt seine Hand aus. Er tut den ersten Schritt und nicht ich muss durch Ablass, muss durch meine Leistung, muss durch das, was ich tue, zeigen, dass ich würdig genug bin, um Anerkennung zu bekommen. Jesus hat nach muslimischer Auffassung eine Bedeutung. Er ist Prophet, er kündigt Mohammed an. Aber Mohammed ist größer als Jesus. Und wer nicht an Mohammed als den Gesandten vom Propheten glaubt, der kann sowieso nicht ins Paradies kommen. Und nach der Überzeugung des Koran ist Jesus zwar geschaffen von Gott. Der Koran sagt, dass Gott Maria, dass Jesus Maria, Jesus in den Leib der Maria verpflanzt hat. Aber im Islam würde nie jemand sagen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Im Christentum ist Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott. Beides zugleich. Echt Mensch zu 100%, echt Gott. Deswegen kann Jesus am Ende am Kreuz sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Deswegen kann Jesus sterben. Natürlich kann Gott nicht sterben, aber Jesus stirbt. Jesus kommt als der versprochene Erlöser und Erretter. Er stirbt am Kreuz. Er kündigt nicht Mohammed an, sondern er kündigt den Heiligen Geist an. Jesus ist der Mittler, der zwischen uns und seinem Vater tritt. Er ist unser Fürsprecher. All diese Gedanken sind im Islam völlig fremd. Er vertritt Gottes Kinder jetzt und im jüngsten Gericht vor dem Vater. Über den Tod Jesu und seine Kreuzigung macht der Koran nur unklare Andeutungen. Er hält fest, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde und nicht getötet wurde. Die meisten Muslime denken, dass Jesus entrückt wurde und jetzt im Himmel lebt. Ich habe mal in meiner Fußgängerzone habe ich eine islamische Sekte getroffen, die Ahmadiyya sind in Europa relativ verbreitet. Bewegung, weil sie in islamischen Ländern Verfolgung erlebt haben. Die glauben zum Beispiel, dass Jesus nach Kaschmir ausgewandert ist. Und dann haben sie so eine Broschüre mit dem Grab Jesu gehabt. Stand in unserer Fußgängerzone. Aber das ist typisch für Muslime, dass sie sagen, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben worden. Das wäre eine Schande. Das wäre keine Ehre für Gott. Das wäre ein Scheitern der gesamten Mission. Und es ist unmöglich, dass jemand anderes stellvertretend Erlösung bewirken kann. Die Bibel sagt aber genau das. Jesus starb nach dem Willen seines Vaters für unsere Schuld am Kreuz. Er wird tot ins Grab gelegt und steht am dritten Tag auf. Und er wirkt stellvertretend für alle Menschen die Erlösung. Lädt uns aber ein, das dann auch anzunehmen. Und noch ein letzter Punkt. Der Koran wirft den Christen vor, 3 Götter anzubeten, nämlich Gott, Jesus und Maria. Wahrscheinlich war das die Form des Christentums, die Mohammed kennengelernt hat. Und die Bibel spricht davon, dass Jesus an der Weltschöpfung beteiligt war, im Kolosserbrief. Nach dem Tod Jesu und seiner Auferstehung erhält Jesu alle Macht im Himmel und auf Erden. Und der Heilige Geist vollendet das Wirken seines Sohnes in seiner Gemeinde. All das kann ein Muslim so nicht sehen. Ihm ist das Geheimnis verborgen, dass Gott sich als einer offenbart, der selbst in Beziehung lebt und der auch Beziehung sucht. Vielleicht war jetzt nicht alles neu. Aber ich sage das, um uns Mut zu machen, bewusst zu unserem Glauben zu stehen. Mut zu machen, das auszusprechen, was wir glauben. Mut zu machen, auch zu beurteilen, was begegnet uns denn in dem, was der Islam uns lehrt. Wir lesen in 1. Johannes 2, ich schreibe euch also nicht etwa deshalb, weil euch die Wahrheit unbekannt wäre. Im Gegenteil, ich schreibe euch, weil ihr sie kennt und weil ihr wisst, dass die Wahrheit niemals eine Lüge hervorbringt. Und wer ist der Lügner schlechthin? Es ist der, der leugnet, dass Jesus, der von Gott gesandte Retter, der Christus ist. Genau das tut der Antichrist und damit lehnt er nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. Denn wer den Sohn ablehnt, hat auch keine Verbindung mit dem Vater. Wer sich jedoch zum Sohn bekennt, ist auch mit dem Vater verbunden. Wir merken, dass schon die Bibel diese Herausforderung kannte. Ist das nicht der gleiche Gott? Ist das ein anderer Gott? Paulus stand schon auf dem Areopag in Athen. Hat ihnen sagen müssen, ich muss euch von einem Gott erzählen, den ihr gar nicht kennt, obwohl ihr viele Götter habt. Paulus musste in Ephesus erleben, dass die aufgebrachte Menge geschrien hat, zwei Stunden am Stück, groß ist die Diana der Epheser. Paulus hat am eigenen Leib erlebt, dass Christenverfolgung was Normales ist. Jesus hat gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Das Problem mit der Christenverfolgung ist eigentlich nicht so sehr, dass andere Christen in anderen Ländern verfolgt werden. Jesus sagt, das müssen wir erwarten. Wir bekommen nur Angst und denken, die müssten doch freundlicher zueinander sein. Jesus sagt, wenn wir zu ihm stehen, dann werden auch wir Ablehnung und Verfolgung erleben, weil das normal ist. Die Herausforderung ist, sind wir bereit, den Preis zu bezahlen? Was darf mich mein Glaube kosten? Bin ich bereit, hinzustehen und zu sagen, jawohl, ich glaube das? Bin ich bereit, Beziehungen aufzubauen, Freund zu werden und anderen davon zu erzählen? Bin ich bereit, auch persönlich eine Echtheitsprüfung zu überstehen? Denn das ist es doch, was Peter Schollatour gesagt hat. Ihm macht nicht so sehr die Stärke des Islams Sorgen, sondern die Schwäche des Abendlandes. Sind wir stark im Glauben oder schwach im Glauben? Einige Fragen dazu habe ich für uns mitgebracht, damit wir eine persönliche Echtheitsprüfung machen können. Ist Gott auch unser Schöpfer oder ist er dein Schöpfer und dein Vater? Ist das dein Bekenntnis? Hast du diese Beziehung zu Gott, von der wir immer reden? Suchst du diese Beziehung? Pflegst du die Beziehung? Liest du in der Bibel? Sprichst du mit ihm? Oder sind es nur Vorsätze? Traditionen? Sind es auch Dinge, die für dich wichtig sind, oder machst du es nur, damit die anderen auch sehen, dass es gemacht ist? Ich finde, das sind Fragen, die müssen wir uns stellen. Gerade auch als Christen der zweiten, dritten, vierten, fünften, zehnten Generation. Auch die Frage, finden wir echte Antworten auf unsere Glaubensfragen? Das konvertieren ja auch viele Christen in den Islam, weil sie sagen, mich hat das überhaupt nie überzeugt. Die Trinität habe ich noch nie begriffen. Die ist auch schwer zu begreifen. Aber sie ist trotzdem in der Bibel drin. Und da müsste ich dann einmal hinsetzen und damit beschäftigen, nachlesen, fragen, ist das wirklich so oder ist das nur eine Tradition? Und eine der wichtigsten Fragen, eine persönliche Echtheitsprüfung ist ja auch, leben wir das, was wir glauben? Oder sind wir auch dabei, so die Herausforderungen, die wir an diese Gesellschaft stellen könnten, abzugraben? Im moralischen Bereich, Sexualität, Wie viele Diskussionen führen wir über Sexualität in unseren Gemeinden? Oft in den Jugendgruppen, oder sagen wir dann, ja, Sex vor der Ehe, und dann kommen schon Leute und sagen, ja, Sex vor der Ehe steht doch gar nichts in der Bibel, und auch die anderen sexuellen Themen mit Pornografie und so kommen immer wieder. Wie stehen wir dazu inhaltlich und leben wir auch danach? Das ist doch die Frage, ob wir das auch glauben, dass Gott wirklich der größte Schatz unseres Lebens ist. Du kannst die nächste Frage einblenden, gell? Leben wir das, was wir glauben? Wenn wir zum Beispiel gerade im sexuellen Bereich sehen, dass die Bibel eigentlich keinen legitimen Geschlechtsverkehr kennt, außerhalb der Beziehung von Mann und Frau. Das ist die Grundrichtung der Bibel. Es gibt keine legitime Beziehung vor der Ehe. Es gibt keine legitime Beziehung außerhalb der Ehe, sexuelle Beziehung. Es gibt keine legitime Beziehung neben der Ehe oder ohne Treue und Verpflichtung zusammen zu sein. Leben wir das? Leben wir das auch als Vorbild vor? Sind wir Sonntagschristen oder prägt unser Glaube die ganze Woche auch der Umgang mit den Nachbarn? Aber auch der Umgang mit uns innerhalb der Gemeinde, die nächsten beiden Fragen. Nehmen wir einander an? Ermutigen wir uns? Lieben wir uns? Welche Form, was spricht unser Christsein? Ist es lebendig und fröhlich? Oder verfolgen wir Regeln? Strahlen wir was aus von dieser Liebe, die Jesus in diese Welt gebracht hat? Von dieser Sehnsucht nach Verlorenen, oder versuchen wir einen großen Bogen, um die zu machen, denen es schlecht geht und die schlecht leben? Weil wir könnten ja auch dabei schmutzig werden. Ist die Bibel für mich Gottes Wort? Lebe ich aus Gnade? Oder bin ich immer noch dabei, mir selbst und allen anderen zu beweisen, dass ich den Himmel eigentlich verdient hätte? Oder kann ich wie Paulus sagen, ich bin der Erste, der Sünder ist, und ich bin allein aus Gottes Gnade, was ich bin. Paulus erdreistet sich sogar, sagen, ich habe mehr gearbeitet als alle andere. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich möchte uns ermutigen, diese Fragen nicht auf die Seite zu schieben, uns mit dem Islam und mit unserem Leben auseinanderzusetzen. In unserer Gesellschaft und in unserem Leben ein deutliches Zeugnis dafür abzulegen, dass Jesus Gott ist und dass unser Leben ihm gehört, dass er uns liebt. Kurt Beutler war letzten Sonntag da, hat auf seine Bücher hingewiesen. Ich möchte auch gerne nochmal das eine Buch erwähnen. Perlen im Koran, ein Christ entdeckt das Buch der Muslime. Ist auch so eine Herausforderung, dieses Buch, weil er tatsächlich mal zeigt, was eigentlich Positives über Jesus im Koran steht, dass die Bibel auch gelobt wird, dass die Evangelien genannt werden und so weiter. Und er versucht da, denke ich, uns als Christen eine Brücke zu bauen, dass wir lernen, mit Muslimen über den Glauben zu reden, über unseren Glauben zu reden und da anzuknüpfen, was sie von Jesus kennen. Ich möchte gerne noch auf weitere Materialien hinweisen, die ich sehr gut finde. Ich habe die nicht bestellt, weil das ist so viel, und ihr könnt das viel einfacher übers Internet bekommen. Wenn jemand kein Internet hat, dann kann das bei mir bekommen. www.ead.de, das ist die Evangelische Allianz Deutschland. Die hat einen Arbeitskreis Islam. Da arbeitet zum Beispiel die Christine Schirmacher mit, die auch schon die Bundesregierung in Deutschland beraten hat. Ist die Frau von Thomas Schirmacher, beide engagiert im Bereich Religionsfreiheit und Islam. Ist das Thema von der Christine Schirmacher, ist Professor für Islamologie in Bonn. Und sie haben 20 Hefte, wo Fragen beantwortet werden. Braucht der Mensch Erlösung? Warum Muslime den Opfertod Jesus so schwer verstehen zum Beispiel? Was kommt nach dem Tod? Die Heilsgewissheit im Islam oder Heilsungewissheit im Islam? Menschenrechte, wie der Islam sie versteht? Auch die Frage, können Muslime und Christen Freunde sein? Habe ich dort geklaut. Können Christen und Muslime gemeinsam beten? Modelle des Umgangs mit dem Koran in Glaubensgesprächen. Ich finde die sehr hilfreich, weil sie uns sprachfähig machen und weil sie uns helfen, anzuknüpfen an dem, was wir glauben, und nicht nur politisch, sondern auch persönlich zu bezeugen, was wir glauben und was uns wichtig ist. Glauben Muslime und Christen an denselben Gott? Ich glaube, nein. Aber ich glaube, wir als Christen sind aufgefordert, in Wort und Tat Botschafter des Evangeliums zu sein. Nicht nur von den Gemeinsamkeiten zu reden, sondern auch die Unterschiede zu betonen. Nicht nur die Widerstände aufzubauen, sondern auch unsere Türen aufzumachen, auf solche Menschen zuzugehen. Ich hatte es letzten Sonntag sehr beeindruckt, dass Kurt Beutler gesagt hat, wisst ihr, nicht nur wir haben Angst vor den Muslimen, sondern auch die Muslime haben Angst vor uns. Weil sie überhaupt nicht wissen, wer Christen sind. Und ich möchte uns ermutigen, Boten Jesu zu sein, in Wort und Tat. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus Christus, wir haben heute viel gehört und wir haben gehört, dass es unsere Aufgabe ist, Zeugnis zu geben von dem, was wir glauben, Rede und Antwort zu stehen, das, was wir glauben, auch zu verteidigen. Und ich bete darum, dass du uns dazu gebrauchst, dass wir Licht und Salz dieser Erde sind, dass wir nicht einfach bei allem mitmachen, sondern dass wir gegenüber Muslimen und auch gegenüber unseren Schweizer Bevölkerung, dass wir denen zeigen, was es für uns heißt, dass du lebst, dass du liebst, dass du suchst, dass du vergibst, dass du da bist. Wir danken dir für die Möglichkeit, heute Morgen darüber nachzudenken. Wir danken dir für das einzigartige Angebot und dass du, Herr Jesus Christus, dich festgelegt hast, dass der zu dir kommt, von dir nicht hinausgestoßen wird. Amen.